Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten, eurem Pen & Paper Podcast, der auch gerne anderen krassen Nerdshit behandelt. Mein Name ist Torge und mir gegenüber sitzt Flo. Hallo.
Flo.
Hi. Was geht?
Ja, läuft. Bei dir?
Ja, auch. Was macht der Hund?
Ja, du, da eine ganz steile Theorie. Wir dachten ja, wir haben einen Hund namens Anton adoptiert. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Gollum.
Weil der auch zwei Persönlichkeiten hat, oder?
Mega dolle, ne? Auf der einen Seite so das liebste Vieh ever, will nur schmusen hier und da. Und wenn du ihn anleinst und das Geschirr anziehst, der hat Bock, der steigt da von alleine rein, so. Das ist richtig geil, ne? Aber manchmal wirft er sich auf den Rücken und ist dann so, ah, die Leine, sie verbrennt uns. Nein. So, dann ist er wieder mega am Start und will irgendwelche coolen Dinge tun und ist irgendwie im Abenteuermodus. Und dann ist er wieder hinter irgendeinem Baum mit so, sie wird sie töten, wir führen sie dahin. Ist doch richtig random die ganze Zeit, ne? Aber er hat noch niemanden umgebracht.
Ich wollte gerade sagen, solange er nicht irgendwie mit einem großen Stein in der Pfote irgendwie so bei euch im Bett lauert, dann würde ich mir vielleicht noch nicht so Gedanken machen, aber das scheint ja, dass es noch passt einigermaßen.
Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich irgendwie Kaninchen und Tomaten, Kaninchen und Kartoffeln koche, ja. Ob er dann ausrastet. Potatoes. Ja. What taters, my precious und so. Nee, läuft, dem geht's gut, passt alles. Der hat jetzt erstmal Tierarzt jetzt vor sich. Tatsächlich am Tag, wo die Folge hier rauskommt, sind wir beim Tierarzt.
Krass.
Ja, ach, einfach so random Untersuchungen, der muss halt sein.
Standard, denke ich, ne?
Ja, ja, absolut. Aber soweit ist da alles gut. Sturm, ne?
Sturm, ja, wir hier in Hamburg, ne, das war ja auch ganz, ganz süß, dass es da auch in unserem Discord ein paar Nachrichten gab hier zu allen da oben im Norden in Hamburg, passt mal auf euch auf, weil ja, anscheinend war das irgendwie so der krasseste Sturm der letzten Jahrzehnte und des Jahrhunderts und alles, aber so wie man das jetzt im Nachhinein sehen kann, war ja die Stadt anscheinend ganz gut vorbereitet darauf und dementsprechend ist das ganz milde ausgegangen, denke ich.
Für uns auf jeden Fall, so, ne, südlich der Elbe vielleicht ein bisschen blöder gewesen. Es war ja auch so witzig, wo so, wir hatten kurz Paranoia an dem Samstag, ob wir, oder Freitagabend war das, ob wir den Bulli da stehen lassen, wo er ist. Und dann habe ich ihn noch umgeparkt und war dann auch erstmal todesfrustriert, weil es nur mehr Parkplätze gab und so. Hab dann doch was gefunden. Und am nächsten Tag beim Gassi haben wir gesehen, hey, da wo wir geparkt haben, ist gerade überall Feuerwehr und holt die ganzen Bäume von der Straße. Also doch, good call.
Ja, nicht so schlecht auf jeden Fall. Also ich hab relativ wenig davon mitbekommen. Also bei uns ist tatsächlich auch irgendwie 30 Meter neben unserer Wohnung hier auch so ein Riesenbaum einfach, ja, nicht ganz umgefallen, aber von ganz oben halt so richtig dicke Äste, die eigentlich so groß sind wie ein normaler Baum, sind runtergekracht und auf so eine Mauer rauf. Und das hat wohl richtig gescheppert, meinte meine Frau. Aber ich habe das nicht so mitbekommen. In meinem tiefen Schlaf bin ich auch ganz dankbar drüber eigentlich.
Ja, deinen tiefen Schlaf kenne ich aus Dänemark.
Den kennst du ja auch. Wenn du da schon morgens die halbe Bude geputzt hast und ich dann irgendwann wach werde, so, was? Essen ist schon fertig?
Warum steht da Kaffee?
Genau, riecht so gut.
Wir haben auch noch, wir haben jetzt auch noch gestern die vernünftige Entscheidung getroffen, hey, überall Sturmwarnung, Orkan, dies, das, lass mal in den Wald fahren.
Ja, das ist nicht so gut.
War richtig cool, aber es war richtig nice. So,
ja, weil er Glück gehabt hat.
Und dann war da auch noch so ein cooler Biohof, wo du halt draußen so, ja, so ein Kühlregal hattest, wo du halt Dinge dir nehmen konntest und hast halt Geld in so eine Kiste geworfen.
Ah ja, so ist es cool, ja.
So, dann gab es da so einen nice Frischkäse und so ein Stuff. Und dann, ja, haben wir uns das gegönnt, weil wir machen ja immer noch dieses Ding eigentlich, wo wir versuchen nur so 2, 3, wenn überhaupt, tierische Produkte die Woche zu kaufen. Und so ein Hof, das war cool. Und das war auch richtig, richtig geil. Und jetzt haben wir dann einen nice Frischkäse, der auch richtig, richtig geil ist.
Krasser Nerdshit-Flow.
Ich sag's dir, ey.
Ja, aber genau, kommen wir zu krassem Nerdshit. Tatsächlich ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so Videospiel-Season gerade. Da geht gerade irgendwie einiges. Das war ja sehr überraschend tatsächlich, als er vor einer Woche auf einmal diese Pressekonferenz oder dieser Twitch-Livestream angekündigt worden ist von CD Projekt Red.
1.5.
Genau, die Cyberpunk 2077 den Patch 1.5 vorgestellt haben und der dann zu auch meiner Überraschung dann auch direkt online war, was ja irgendwie auch cool ist dann für die Community, dass die Änderungen dann da sind. Und das ist am Ende auch das Next-Gen oder Current-Gen mittlerweile Update gewesen. Ja, und die haben anscheinend eine Menge Bugs gefixt und einiges an dem Spiel gemacht. Ich habe Bock, da nochmal beizugehen, aber ja, mir kam jetzt so ein bisschen der Release von Horizon Forbidden West in die Quere.
Ja, gut, darüber können wir natürlich auch noch schnacken, aber witzig war, ne? Next-Gen-Shit für CP27 dropped, guckst du halt rein, ne? Bin ich halt den Gaming-Persönlichkeiten meines Vertrauens irgendwie beim Twitch habe ich geguckt, dies, das. Und die T-Pose ist immer noch voll am Start.
Ist sie?
Mega geil. So, der Typ macht mit irgendeinem random Passanten einen Faustkampf und der Typ halt immer, ich sag mal, der hat so eine Idle- und eine Angriffsanimation, ja, dieser NPC, wo er halt so mit den Fäusten bedrohlich vorm Gesicht wackelt, so eine Idle, und dann halt übergeht und ich greife dich jetzt an und dann schlägt er halt zu. Und der Übergang dazwischen war immer eine T-Pose.
Eigentlich müsste man das auch schon als Hommage irgendwie ins Spiel einbauen. Also dass da, keine Ahnung, irgendwo auf irgendeinem Platz so eine Statue aufgestellt wird oder irgendwas in der Richtung, weil die ist ja schon so ikonisch irgendwie.
Also es sieht, ne, verdammt gut aus, alles cool. Da ist einfach noch so viel Shit, der gebastelt werden muss. Ich meine, endlich, du kannst da jetzt ja sogar die Haare ändern und Piercings machen. Es gibt da ein bisschen Bodymodding. Yay. Autos schmeißen sich immer noch irgendwie in die Stratosphäre, manchmal beim Einsteigen. Shit happens, ja. Leute T-Posen, Dinge brennen und explodieren, aber mittlerweile laufen sie sogar weg, wenn irgendwie eine Waffe gezogen wird. Das ist ganz cool. Also ich glaube, es bewegt sich alles in die richtige Richtung. Hätte gerne so sein können zu Release. Aber es ist kein Battlefield, ne? So, es ist nicht so schlimm wie Battlefield.
Und man weiß irgendwie, dass da auch, also wie gesagt, ich glaube, es gibt auch mittlerweile eine Menge Hater da draußen, aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich auch dahinter stehe, dass das auch gute Leute sind, die da arbeiten, aber dass zum Beispiel auch dieser unfertige Release ist ja auch einfach dann dem geschuldet. Auch, ich meine, es gibt ein, zwei echt gute Dokumentationen da draußen, die so ein bisschen zeigen, wie die Videospielbranche funktioniert.
Hart.
Da gibt es eine, die ist echt gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber die geht, glaube ich, um den Release von For Honor von Ubisoft.
Oh boy.
Und das ist,
oh boy.
Ey, das ist einfach eine krasse Story und die gibt so einen krassen Einblick dahinter, was da für ein Druck auch auf so einem Studio dann ist oder auf den Leuten, die dann daran arbeiten unmittelbar, so wenn dann irgendwie die E3 ansteht und dann muss bis dahin irgendwie der Trailer fertig sein und dann muss dies, das und so, ne? Ja, also das ist auch schon, glaube ich, scheiße, wenn du dann da so den ganzen Anzugträger sitzen hast oder AnzugträgerInnen, die dann da meinen, das muss dann fertig sein, weil das ist so kommuniziert und ja, ich meine, du kannst halt auch, ich meine, woher soll man wissen, wie lange so ein Spiel braucht, damit es fertig ist? So, ja. Die können ja sagen, das soll dann irgendwann im Dezember in 3 Jahren irgendwie raus sein. Aber du hast ja nichts, worauf du zurückgucken kannst, dass du weißt, dass es dann auch fertig ist. Ich meine, mittlerweile, ich weiß, dass eine Pizza an meinem Ofen 90 Sekunden braucht, bis sie fertig ist, so, ne? Aber bei so einem neuen Spiel ist das halt schwierig, so, ne? Und dann haben die einfach in der Kommunikation einfach auch Mist gebaut.
Vor allem, wenn du jetzt so ganz neue Sachen versuchst da zu machen, ja, und nicht einfach nur so einen boring COD-Shooter, der so ist wie jeder andere, ne? So rechte Maustaste gedrückt halten, zweimal links klicken und zum nächsten laufen und dann, I don't know, keine Ahnung, Call of Duty halt so. Und das Fiese ist ja auch, dass einfach so am Ende des Projekts, wenn du fast fertig bist und vielleicht noch so kleines Feintuning machst, dass da auch wieder richtig viel kaputt gehen kann. Weil der Code sich entscheidet mit so, hey, ich bin jetzt ein Arschloch, so, es geht gar nichts mehr.
Ja, ich bin auch kein Spielentwickler, ne, aber das ist ja auch sicherlich eine Herausforderung, wenn du auch weißt, der ganze Markt da draußen erwartet von dir jetzt, dass du auch die krasseste Grafik ablieferst und in riesige Fußstapfen treten musst, weil einfach alle Witcher 3 lieben. Also das, ja, muss auch eine immense Herausforderung gewesen sein.
Vielleicht ist es auch nicht so gut, dass sie marketingtechnisch so ausgerastet sind, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Aber so Sachen wie zum Beispiel No Man's Sky, das ja vor 5 Jahren richtig an die Wand gefahren ist und jetzt mittlerweile verdammt gut ist, jetzt gerade erst das Sentinels-Update, glaube ich, richtig, richtig nicer Stuff, die haben sich da nochmal so aus der Schlinge rausgeholt, ne? Jetzt Sachen wie Battlefield, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Das ist wirklich, wirklich unangenehm, was da passiert ist, oder? Wenn man einfach schaut, wie wenig Content in diesem Spiel ist. Und man würde ja denken, hey, cool, sie streamline das und machen weniger, damit es besser funktioniert. Aber du hast halt weniger Spiel, aber mehr Bugs als je zuvor.
Ja.
Aber ja, Cyberpunk, fett. Wie ist denn
Horizon? Sehr, sehr geil, ne? Also jetzt kleiner Ausflug von Polen, wo ja CD Projekt Red seinen Sitz hat, nach in die Niederlande. So, jetzt habe ich es richtig. Zu den Guerilla Games Studios, die mittlerweile auch irgendwie zu Sony auch gehören, beziehungsweise zu den PlayStation Studios, was sie jetzt in den letzten Jahren irgendwie so groß aufgezogen haben. Die machen halt die Exklusivtitel oder zumindest ja zeitlich begrenzt exklusiv. Ich glaube, Horizon Zero Dawn gibt es seit letztem Jahr für den PC oder vorletztem. Ja, so. Und auch wieder große Fußstapfen, so, weil das erste Abenteuer, was man mit Aloy erleben durfte, das war krass. Das war einfach krass. Es hat mir damals super viel Spaß gemacht. Das war, ja, ich glaube, so quasi fast parallel zu Uncharted 4 für mich so dann auch, was für mich so die PS4-Generation dann da so ein bisschen losgeschossen hat. Also ich bin ein bisschen später dazu gekommen, weil ich noch auf der Xbox 360 gesessen habe. Ja, und was soll ich sagen? Bisher, ich habe jetzt, glaube ich, 15 Stunden etwa drinne. Und ja, mein Spielfortschritt sagt irgendwie, ich bin bei 10%, 11%, 12% rum. Das ist einfach ein unfassbar schönes Spiel. Also es sieht richtig toll aus. Es hat eine wunderschöne Grafik. Die Landschaft ist super toll designt. Das Gameplay macht unfassbar viel Spaß, weil das hat vorher schon super viel Spaß gemacht und war total vielseitig. Und die haben sich aber noch mehr Sachen einfallen lassen, die einfach noch mehr Abwechslung irgendwie bringen. Und ich habe auch irgendein Gaming-Magazin hatte das, glaube ich, auch so in der Review stehen, von wegen, das ist halt das Zelda von Sony, so ein bisschen von der PlayStation. So. Und ich finde, wenn man Breath of the Wild gespielt hat, dann gibt's da schon so ein paar Parallelen. Mittlerweile hat man nämlich auch so einen Gleiter, mit dem man dann irgendwie von den Bergen runtergleiten kann und so. Ja, und es ist einfach wirklich für mich eins der schönsten Franchises, die die Konsole so hat. Tatsächlich so, weil das einfach so eine tolle, kreative neue Welt ist, die da vor ein paar Jahren eben neu entwickelt worden ist und man sich nicht auf ein bestehendes Franchise so draufgesetzt hat, einfach sich was Neues ausgedacht hat und ja, finde ich für mich einfach genau das perfekte Spiel, weil ich da einfach entdecken kann, ich kann rumkämpfen und looten und
looten und leveln. Ja,
looten und leveln. Hat total toll geschriebene Sidequests. Du hast das eben nicht so wie bei irgendwie Assassin's Creed, dass irgendwie jeder NPC gleich aussieht. So, du hast wirklich, die sehen alle anders aus, haben irgendwie, ja, und das spielt ja eben in so einem Zukunftssetting, ist ja irgendwie so Sci-Fi, zig, 100 Jahre irgendwie in der Zukunft. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also einfach total coole einzelne Clans, die dann da sind und sich irgendwie so Charakteristiken aufgebaut haben. Macht einfach Spaß zu spielen, ohne jetzt was zu spoilern. Also, falls ihr den ersten Teil noch nicht gezockt habt, für PC oder für die PlayStation, macht das, weil ich finde das ganz, ganz toll. Und jetzt der zweite Teil kann da bisher für mich mithalten.
Ach, hätte ich Zeit fürs Game, würde ich es aufholen. Aber ja, nice. Ich habe mir letztens nochmal über so ein Angebot für 5 Euro von 40K Mechanicus gegönnt für den PC. Was so ist, so wie XCOM.
Ja.
Aber Warhammer-Setting und du spielst einen Adeptus Mechanicus, was super, super cool ist, weil die Dialoge sind einfach so fucking genial, wenn du dir vorstellen musst, dass alle NPCs in dem Spiel sind halt diese Adeptus Mechanicus-Leute, das sind halt Menschen, die ihr eigenes Fleisch scheiße finden und eine Maschine anbeten und sich immer selber mehr und mehr austauschen mit Computerteilen und es ist so wie Cyberpunk, aber dirty as fuck, ne? Mhm. So, die haben dann auch irgendwie so einen Schlauch, der aus dem Mund in die Brust geht und so und whatever, die essen auch nichts mehr, das läuft alles über irgendwelche Kanülen und fuck it, ne? Und sprechen trinär. Und okay. Dann hast du halt so in dieser ganzen Grimdark 40K, alles ist schlimm, diese Maschinen, die halt nochmal kälter über Dinge reden. Und irgendwo inspiriert mich das auch so für so Plot-Hooks, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein 40K-RPG spielen sollte, ne? Weiß nicht, wenn du eine Mission machst, die irgendwie hart an die Wand gefahren ist, aber am Ende hast du doch noch gewonnen. Und dann sagt einer von deinen Leuten so, ja, wir haben voll viele Leute verloren, das ist richtig blöd. Und die Antwort von deinem Vorgesetzten ist halt nur so, ja, Verluste kleiner gleich 100% gleich Erfolg. Und ich denke so, Bro,
okay.
Das ist trocken. Das ist, nee, aber es ist ein cooles Spiel. Unglaublich krasser Soundtrack. So wie Hades. Unglaublich, das Spiel ist richtig geil und hat auch richtig krassen Soundtrack. Aber, ja.
Wie viel Bock hast du denn, wo wir noch gerade bei Videospielen sind, auf Elden Ring, wenn du sowas siehst?
Digga, ne?
Kommt jetzt
hier
auch
ist ja
raus.
Das Ding. Hier ist ja das Ding. 25. Release von Elden Ring, ja? Nice shit. 25. Man kann die scheiß Steam Deck bestellen. Ich raste aus, ne? Ich raste aus. Das heißt, hoffentlich kann ich am Freitag, am 25. das Steam Deck bestellen. Ist dann 2, 3 Tage später da. ich lade mir Elden Ring und ich kann Elden Ring Handheld spielen. Und dann bin ich happy. Bock, Alter. Bock. Bock.
Du hast mehr Bock, Elden Ring auf dem Handheld zu spielen, als irgendwie an deinem Rechner?
Ja, nee, ist schwer, aber am Rechner ist immer Commitment. Du musst hingehen, anmachen, bla bla bla, und das kannst du dann wieder auf der Couch nebenbei machen. Ne?
Ja, verstehe
das,
ich.
Okay. Das ist halt irgendwie dann chillig. Und ich neige auch immer zu so Gaming-Eskapaden und ich finde dann gerne auch mal 5, 6, 7, 8, 9, 24 Stunden tief drin. Ne? Mich frustriert es ja auch immer nur, so eine Stunde zu spielen und dann auszumachen. Das mag ich nicht. Dann lieber nicht. Dann warte ich lieber, bis ich irgendwann so ein ballern kann. Ne? Elden Ring habe ich Bock. Alles solche Sachen finde ich halt richtig, richtig, richtig nice. Ne? Und ich hoffe, es ist knackig, böse, fies, schwer, weil das wäre auch wichtig für mich, weil mir das dann auch mehr Spaß macht. So wie Fallen Order, was du mir ja empfohlen hast. Das hat auch schon so richtig Souls-Feel, wenn du es auf ganz, ganz schwer stellst. Das mag ich. Da wirst du auch einfach bestraft, wenn du irgendwas falsch machst. Das ist schön.
Ja, also das ist schön, dass du das schön findest. Das zeigt ja auch mal wieder, wie unterschiedlich wir sind, weil ich, wie gesagt, bekennender Nicht-Spieler von den Souls-Games bin. So außer jetzt, wenn man Jedi Fallen Order als das mit betiteln würde, was aber wohl sehr soft, glaube ich, dann nur sich mit reinzieht. Aber ich glaube, wenn man sich auf die From-Software-Titel da so ein bisschen beschränkt, so das ist irgendwie, ja, also ich finde das dann irgendwie, ich habe mir auch, jetzt gab es einen neuen Trailer, den ging 5 oder 6 Minuten zu Elden Ring. Es sieht schon irgendwie auch cool aus und ich glaube, dass die Story auch irgendwie vielleicht spannend sein kann oder so, aber für mich irgendwie als, also da werden mich jetzt auch viele wahrscheinlich mit Steinen bewerfen wollen, aber für mich sieht dann auch wirklich, ja, Bloodborne und Dark Souls und Elden Ring, das sieht alles irgendwie gleich aus für mich. Aber ja, da könnt ihr mitmachen, was ihr wollt.
Okay. Ja, viel Spaß mit den Steinen. aber genug vom Gaming, auch wenn es immer wieder cool ist, darüber zu reden. Wir sind wütend auf die DHL.
Ja. Schon,
wir sind wütend auf die DHL.
Schon.
Ja.
Wir hätten jetzt nämlich Content haben können für euch. Haben wir aber nicht, weil da jemand ein bisschen langsam war.
Ja, und zwar irgendwo ist unsere Kiste unterwegs hierher mit Masken des Nyarlathotep Totep. Aber es ist noch nicht da, ja. Wir haben schon gesehen auf Instagram, einige Leute haben das schon, auch schon am Samstag bekommen. Auf der einen Seite gönne ich euch das, auf der anderen Seite gönne ich euch halt das gar nicht. Ne?
Da ist man schon in so einer, ja, Weltmetropole, Hamburg. So, Deutschlandmetropole. So, und dann denkt man irgendwie vielleicht hier, klappt das irgendwie so logistisch, dass man da irgendwie vielleicht auch mit früh dran ist und da hat.
Aber so versteckt, wie du wohnst, findet dich eh kein Paketbote, ne?
Ja, aber deswegen schicke ich die immer schon direkt zur Packstation. So, dann, die finden die ja hoffentlich. So,
tja. Aber, ja. Aber eigentlich hätte man das jetzt schon unboxen können und so. Können wir nicht. Aber richtig, richtig Bock drauf. Ne? Ich habe jetzt schon ein paar Unboxings ja davon gesehen. Sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Für die Leute, die nicht wissen, what the fuck ist das? Ne? Masken des Nyarlathotep ist ein Modul, also eine Kampagne, die gibt's schon ewig. Die gibt's schon ewig für Call of Cthulhu, auch für ältere Editionen. Die kam, glaube ich, auch schon 2-mal raus und jetzt halt nochmal auf Deutsch. 3-mal, weiß gar nicht. Ist auch egal.
Die letzte deutsche war irgendwie echt vor 20 Jahren oder
so. Die haben auch in so einem Boxset, wenn ich mich richtig erinnere. So, und das gibt's jetzt nochmal für die aktuelle Version von Call of Cthulhu. Und das ist halt ein großes Ding. So, das ist halt ein riesen fucking Ding, weil du eine weltumspannende Kampagne spielst, wo du halt die Masken des Nyarlathotep findest. Oder auch nicht. Ich will nicht spoilern. Verdammt. Ich will nicht spoilern. Aber man ist in ganz vielen Metropolen auf der Welt. Man ist aber auch irgendwie in anderen kleinen, coolen Orten und in irgendwelchen Dschungeln und in der Wüste und hier und da. Und alles ist creepy und alles ist schlimm und alles ist Call of Cthulhu. Und es ist irgendwie cool, weil es ist alles schon fertig. Und man hat unglaublich viele Handouts. Man hat einfach so eine Kiste voll mit Handouts. Es gibt einfach so Reisepässe für die SpielerInnen, wo du halt reinstempeln kannst, so wo du jetzt schon im Spiel warst, was ich auch richtig geil finde. Ich hab Bock, aber ich kann es halt hier nicht präsentieren, weil die DHL es hat.
Ja, also wer dann, wie gesagt, nochmal vielleicht ein bisschen abwarten, bis wir das Set haben, dann sprechen wir wieder darüber, dann machen wir vielleicht auch ein kleines Audio-Unboxing, vielleicht gibt es auch ein Video-Unboxing, wir müssen mal schauen, was uns da so zu einfällt. Ihr könnt auch ein bisschen zurückspulen irgendwo in unseren 20ern, was die Folgen angeht, ich glaube 25 oder so. Da hatten wir tatsächlich die guten Leute von Pegasus zu Gast, um unter anderem natürlich über Masken des Nyarlathotep zu sprechen, weil das eben letztes Jahr in einer Crowdfunding-Aktion
bisschen explodiert ist.
So, und jetzt ist eben eigentlich Release im April gewesen, aber da lief das mal eben so, dass die haben sich dieses Datum so gesteckt, so ein bisschen auch mit ein bisschen Puffer nach hinten, und jetzt haben sie aber eben das Glück gehabt, dass alles doch schon vorher fertig war. Und deswegen haben die jetzt schon im Februar angefangen zu versenden. So, und ja, jetzt warten wir heiß auf unsere Sendung, die dann da hoffentlich bald kommt.
Hoffentlich bald kommt, ey. Ich habe momentan wieder so einen ganz komischen Pen-and-Paper-Fix, ne? Also allgemein ja eh Bock. Wir haben ja auch letztens wieder gespielt, können wir gleich drüber schnacken. Aber weiß ich nicht, bin dann auch irgendwie wieder so die Memory Lane runtergegangen und hab ja, Sachen gelesen, mir sind Sachen eingefallen. Und das war so ein System, das war bei uns noch gar nicht so präsent. Und zwar ist das VTM aus der World of Darkness, also Vampire the Masquerade oder Vampire die Maskerade. Und da musste ich daran denken, wie ich das mal gespielt habe mit Leuten und was für Charaktere wir da hatten. Und das wird jetzt überhaupt keinen Sinn für dich geben, aber ich hoffe einfach, da sind ein, zwei, drei VTM-SpielerInnen da draußen. Für dich ist mal ganz grob, ne? Du hast diesen ganzen World of Darkness-Shit, wir konzentrieren uns nur auf Vampire the Masquerade, ja, und du spielst halt Vampire. Go figure, ne? Überraschung.
Ja. Yeah.
Es ist im Titel. So. Und die sind natürlich auch alle nicht gleich, ne? Und dann hast du so Clans, wo du dann deine Blutlinie nachverfolgen kannst und je nachdem, zu was für einem Clan du gehörst, hast du andere Vorteile und Nachteile, ne? Es gibt welche, die sind irgendwie voll charming und können Leute hypnotisieren und dies, das und sind so Edward Glitterfucky unterwegs. dann hast du so die Nosferatu, die halt echt aussehen wie Dracula, wenn er halt ganz lange in so einem Salzfass gelegen hat und dann in die Mikrowelle gepackt wurde.
Okay.
Also so richtig schrumpfrunzig, schrumpelig, eklig, fledermausig. Der kann halt coole Sachen wie unsichtbar werden, weil wenn der irgendwo hingeht, erkennt ihn jeder. Und das ist das Ding, ne? Das Spiel heißt der Vampire, die Maskerade. Ist halt gut, wenn keiner weiß, dass du ein Vampir bist, ne? Weil sonst bringt dich deine eigene Vampirregierung um, weil du hast ja die Regeln gebrochen.
Ah.
Was okay. Immer so, das ist so ein Kernding in diesem Spiel, dass du halt in dieser Untergesellschaft lebst, die halt nur funktioniert, weil Leute sich an Regeln halten, dann gibt's eine andere, bla bla, die wollen es kaputt machen, Sabbat und so. Darum geht's überhaupt nicht. Ich habe einen richtig dummen Charakter mal gespielt und da musste ich dran denken, das fand ich schmunzelig witzig, weil ich mit einem Kumpel darüber geschrieben habe. Ich habe einen Malkavian gespielt, also Clan ist Malkavianer, Deutsch, und die sind durch. So, die sind wahnsinnig. Aus Gründen. Und tatsächlich, glaube ich, in älteren Editionen hast du den Charakter gemacht und musst dir eine geistige Behinderung auswählen. Mittlerweile gibt's das nicht mehr. Mittlerweile hast du einen Fluch oder eine Condition, weil die auch ein bisschen mehr politisch korrekt sein wollen.
Was ja voll cool ist.
Ja, vollkommen. Ja, ich finde es auch richtig blöd zu sagen, du hast eine Disability.
Ja, ja.
So, hast halt nicht, bist halt mad. So.
Ja.
Anyway. Und das kann sich halt ganz toll verkörpern bei denen. Du hast auch viel Kreativität, ne? Und einer, den ich mal gesehen habe, der das gespielt hat, der das extrem gut gemacht, bei dem war der Charakter immer festgesteckt im Kopf zwischen jetzt, morgen und gestern. Also auch in Dialogen, weil du warst halt nie sicher, ob da jetzt über Dinge redet, die passiert sind oder wo er gerade ist. Fand ich cool, habe ich mich inspirieren lassen, wollte ich auch machen, konnte ich aber nicht. War mir zu krass, ja. Und pass auf, dann habe ich eine Neckbeard gemacht, ja. Also, no offense, sorry, dass ich das schon wieder benutzt habe, aber ich habe einen Typen gemacht, der wurde auf einer LAN-Party gebissen.
Ja.
Von einem Malkavianer, der halt auf Videospiele steht. Und ist halt dann da durchgedreht, ne? Und das ist dann, ne, 2, 3 Jahre war das dann, da haben die Charaktere sich kennengelernt, bla bla bla. Und mein Typ hat halt immer so eine Handheld-Konsole dabei, weil er krass süchtig war nach einem MMO namens World of Darkness.
Ja.
Ein bisschen Meta. Es war halt nur so ein shitty Farmville-Facebook-Game, wo du auch nichts machen kannst, weil es die ganze Zeit gespielt so, ne? Und dieser Typ war überzeugt davon, dass die ganze Welt ein Videospiel ist. Und du bist da drinne, ne? Und logischerweise, weil du drinne bist, bist du jetzt auch Held oder Heldin.
Ah, ja, okay.
Mhm. Und dann konnte ich so großartige One-Liner bringen, wie vor einem Kampf, der richtig gefährlich war, Sachen sagen wie, keine Sorge, hab gequicksaved. Oder, das habe ich auch gebracht, da haben wir mit irgendeinem richtig wichtigen Vampir gesprochen, der super mächtig war und der kann uns einfach kaputt machen und bla, ne? Und die Party redet mit dem und verhandelt und bla. Und ich konnte einfach ingame dann sagen, in das Gesicht von diesem Obermufti und dem Spielleiter halt, die Dialogoptionen sind voll scheiße.
Das ist so eine schöne kreative Art und Weise, so die vierte Wand zu durchbrechen, finde ich.
Also das kannst du in VTM, wenn du Malkavianer spielst, du kannst das super machen, schwerer Grad zu laufen, dass du halt nicht die Gruppe ruinierst und nervst.
Ja.
Aber der war halt cool, der war auch nicht immer so, ne? Aber manchmal, wenn er ein bisschen durch war, dann war es okay, es ist eh alles ein Videospiel. So, ne? Oder auch wenn der geheilt wurde oder sich geheilt hat oder du heiltest meine Figur, dann sag er nicht danke, dass du mich geheilt hast, sondern ich wusste nicht, dass du Konsolen-Commands kennst.
Oh, wow.
Du hast okay. God-Mode an, ich krieg ihn nicht down. Richtig, richtig dumm. Und der hat auch immer Sachen kommentiert in Kämpfen und so, als ob er gerade auf Twitch live wäre. Ja, war ein spannender Charakter. Ich weiß nicht, was gerade herkam. Wir haben Aegon gespielt. Eigentlich wollte ich das ja im Community Play machen. Dann wollten wir nach Cuxhaven fahren. Dann ging die Welt unter und wir sind doch nicht nach Cuxhaven gefahren. Und dann haben wir es gespielt.
Genau.
Dann sorry, haben, Leute.
Dann genau hatte ich die Ehre, genau wieder unter deiner Spielleitung Aegon zu spielen. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wenn ihr unseren Podcast, wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann werdet ihr sicherlich schon von Aegon gehört haben. Aber auch da nochmal kleine, ja, unbezahlte Werbung. So, das ist ein cooles Spiel. So, ja. Das ist hat wirklich viel Spaß gemacht, ne? Wenn man so ein bisschen der griechischen Mythologie was abgewinnen kann, dann ist das schon echt witzig und auch vor allem wirklich super geeignet für auch so ein, ja, für so einen kurzen, spontanen Abend, ne? Also wir hatten ja auch gesagt, so ja, eigentlich viel mehr Zeit als jetzt 2 Stunden wollten wir auch nicht investieren. Und dann ist das schon so, okay, dann lohnt sich D&D nicht wirklich, dann lohnt sich also fast alles so, ne?
Ja, vor allem nicht sowas wie Call of Cthulhu.
So, das passt an dich, ne? Wenn wir aber wissen, okay, aber irgendwas wollen wir doch machen und dann vielleicht auch kein Brettspiel, weil wir wissen ja auch, dass Eldritch Horror auch mit 2 Stunden sehr eng werden kann.
Ja. So,
dann, genau, war dann Aegon ganz schnell auf dem Tisch. Und ja.
Coole Spiele aus dem Hause Evil Head.
Ja.
Und das Buch ist so schön. Die Artworks, Alter.
Sieht es wirklich schön aus. Sieht wirklich so ein bisschen aus. Mich erinnert das wirklich immer an den Disney-Zeichentrick von Herkules. So, das finde ich irgendwie, cool. Das finde ich irgendwie ganz, ganz sweet. Und ja, aber wirklich cool gemacht. Und du hattest unsere Charaktere noch aufgehoben von damals. Das heißt, wir konnten einfach weiter zocken. Der Charakterbogen war schnell erklärt. Und dann ging es einfach rein, weil ja, in dem Regelwerk, da gibt es einfach eine etliche kleine Story-Bits, die man benutzen kann, diese sogenannten Inseln, die man dann spielt. Mega gut.
Ja, also die Grundidee bei Aegon ist ja, dass du eine Figur spielst, die das klassische Trope ist, du kommst zurück aus dem Trojanischen Kriegen. Ja, da, wo Helden gemacht wurden und Heldinnen und bla bla. Und auf dem Weg zurück ist man in einen Nebel gefahren, aus dem man nie wieder rauskommt. Und in diesem Nebel sind irgendwelche Inseln, die in Bedrohnis sind. So. Und wenn du genug Ruhm und Glorie erntest, weil du coole Dinge auf den Inseln tust, dann können die Götter dich sehen und führen dich zurück nach Hause, wenn du es wert bist. Es ist edgy as fuck. Aber es muss so edgy sein, weil es halt eben dieses griechische Epos ist. So. Und da ist ja auch nichts irgendwie klein.
Und du willst ja auch ein Held sein. So, ne? Ja. Das ist ja nicht so wie bei anderen Spielen, wo du auch einfach, wie zum Beispiel in Cthulhu, dass du da einfach irgendwie ein Normalo bist, der einen normalen Job hat. So, sondern du bist einfach ein Held. Du willst halt irgendwie deinen Namen groß machen. Du willst halt auf den Olymp, so, ne? Und du willst irgendwie gottgleich werden. Und das macht das auch schon so ein bisschen, ja, es macht das so ein bisschen einfacher. Und das macht es so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen stumpfer irgendwie, aber das ist auch mal ganz angenehm, so ganz stumpfen Charakter zu spielen, der einfach wirklich, ja, nicht so viele Facetten hat, wie jetzt irgendwie ein Charakter, der den du dir irgendwie in D&D gemacht hast oder so. Sondern wirklich einfach, der hat halt so 2, 3, 4 ja, Merkmale, die den ausmachen. Und das war's so, ne? Und dann kannst du deine Rolle spielen. Und dann bist du halt entweder so die Kriegerin oder so, oder der Diplomat oder sowas in die Richtung, so, ne? Der halt irgendwie dann redet, so, ne? Und ja, und man, das Würfelsystem ist total easy. Du hast auch wirklich, ja, wie viel haben wir gewürfelt? Ich glaube, jeder
5-mal pro Person, ja. Also von insgesamt wurde 5-mal gewürfelt, wir hatten die Insel durch, ja.
Jeder würfelt immer gleichzeitig, also es ist nicht so, dass man, also weil man meistens immer auf das gleiche Thema zusammen, weil man auch als Team ja irgendwie auch versucht zu kämpfen.
Ich kann da mal ganz kurz das Würfelsystem noch mal kurz erklären. Es ist super easy, ne? Du hast deine Figur, der Name deiner Figur hat einen Würfelwert, der Titel deiner Figur hat einen Würfelwert, dann hast du 4 Attribute, die entweder auch einen Wert haben am Anfang von 6 oder 8 und das war's schon, ne? Und du musst immer announcen, also das Spiel funktioniert immer so in, es ist halt, ne, dieses Eposch, es ist halt immer alles so in your face, ne? Du sagst ja nicht irgendwie, ich weiß es nicht, die Spielerin sagt so, oh, die Tür ist verschlossen und ein Spieler sagt, oh, oder eine Spielerin sagt, oh, ich will die Tür jetzt aufmachen, ne? Also, okay, dann würfel auf Diebeskunst, so. Das hast du hier gar nicht, ne? Du fängst dann auch wieder ganz krass an mit die riesigen Tore und hier, bla, die sind verschlossen, es gibt keinen Weg drumrum, so. Wer nur wer könnte sich diese Tor, diese Aufgabe stellen? Und dann kommen die SpielerInnen und müssen halt den Namen ihrer Figur sagen und dann dürfen die dadurch diesen D6 nehmen, den Titel ihrer Figur und kriegen noch einen D6 dazu und welche ihre Attribute sie dann aufbringen, Stärke zum Beispiel, und kriegen den Bonus auch noch. Und dann würfeln sie halt 3 Würfel, manchmal 4, die 2 höchsten behältst du. Und die Spielleitung würfelt halt auch die Stats, keine Ahnung, Tür ist ein blödes Beispiel, aber du würfelst halt einen Schwierigkeitsgrad, meistens ist das dann immer ein D10 plus 5. Und da drüber müssen die anderen einfach kommen. Wenn die es geschafft haben, hat es geklappt. Wenn sie drunter sind, dann kriegen sie Pathos, weil sie ihr Ego verletzt haben oder sie sich selber verletzen oder keine Ahnung. Und da ist noch die coole Mechanik, dass jeder immer versucht, der oder die Beste zu sein, weil es halt fucking HeldInnen sind. Ne? Da sind keine halben Sachen wie, wir haben das zusammen geschafft. So, ja, wir haben das zusammen geschafft, aber ich habe die Tür aufgemacht, so, während du meine Tüte gehalten hast mit meinen Dietrichen, keine Ahnung. deswegen ist es immer ganz, man guckt halt immer so, wer hat es nicht geschafft, der darf dann erstmal schön erzählen, wie es schief ging. Das ist nämlich auch eine coole Mechanik in dem Spiel, die SpielerInnen erzählen, was passiert.
Genau, das ist nämlich auch ein, genau, Aegon ist ein Erzählrollenspiel, so, du hast eben hier nicht dieses ganze Stats zusammenrechnen, so, ne, wenn du halt sagst, mein Charakter hat halt einen Bogen oder ein Schwert oder einen Bogen und ein Schwert und noch eine Axt oder irgendwas.
Und ein Panther und dies ja, und das, kannst du alles.
Das kann man dem Charakter alles zuschreiben, so, das ist, am Ende spielt das nämlich keine Rolle, so, weil da jetzt nicht gezählt wird, wie viele Schadenspunkte zum Beispiel deine Waffe macht, sondern du musst einfach, wenn du jetzt gut oder schlecht gewürfelt hast, eben sagen, okay, wie jetzt zum Beispiel jetzt in einem Angriff, so, wie gelingt dir dein Angriff auf die böse große Schlange oder irgendwas, oder wie failst du, ne, und dann sagst du, okay, ich hab meinem Charakter jetzt, wie gesagt, diese paar Sachen so gegeben, der hat jetzt irgendwie das und das an Ausrüstung, und dann kannst du überlegen, wie du dir das quasi in deine Erzählung mit einfließen lässt, und dadurch passiert dann eben auch das Worldbuilding, aber auch das ist eigentlich auch das eigentliche Spiel.
Ja, und das ist halt auch das Coole. Dadurch ist es sehr, sehr fließend, ja, und für die Spielleitung halt sehr, sehr chillig. Ne? Und da hast du genau diese Beispiele, so dass du gegen die große böse Schlange kämpfst und jemand würfelt unter dem Schwierigkeitsgrad und beschreibt dann, wie er oder sie versucht hat, irgendwie ranzukommen und dann von dem Schwanz erwischt wurde und gegen eine Wand geworfen wurde und direkt begraben wurde von dem Gebäude, und alles ist ganz schlimm. Einer hat es geschafft, aber halt nicht als Bester oder Beste, und er hat dann der Schlange so eine ganz schreckliche Wunde verpasst und ist dann auch ausgewichen und alles war auch wieder richtig krass. Und die Person, die am besten würfelt, keine Ahnung, köpft dann diese Schlange oder wird von ihr geschluckt und schneidet sich aus ihrem Bauch wieder raus, und alles ist total dolle.
Und da kann man halt schön kreativ ausrasten, auch eben als jemand, der eben selber spielt, also als Spielerin.
Ja, genau. Und das Coole ist, dass du halt die Götter anrufen kannst, also nicht mit dem Handy, sondern du beschwörst sie von wegen, ich mache das und das mit der Kraft des Poseidon, und kannst dann halt relativ dolle ausrasten in deinen Beschreibungen. Ne? Da geht es ja schon los, wie wenn du Hephaistos anrufst, dass du sagst, keine Ahnung, dein Schwert brennt jetzt und dies, das, oder du steuerst die Winde und die Blitze kommen nieder und du kannst auf einmal Tiere steuern, bla bla, und alles ist krass so. Und das ist halt cool. Wir waren in 90 Minuten, glaube ich, durch.
Ja, das ist also auch eine Sache, die ich noch anfügen würde. Wenn man jetzt, also das kenne ich jetzt aus eigener Erfahrung, wenn wir irgendwie Pathfinder zum Beispiel gespielt haben, und dann gab es irgendwie so einen Abschnitt in unserem Spiel, wo wir dann vielleicht irgendwie, ja, in einer Arena waren oder sowas, keine Ahnung, oder irgendwie, ja, in einem Dungeon oder sowas, ne, dann ist das manchmal so gewesen, dass du gefühlt ein, zwei Sessions vielleicht an diesem Ort gewesen bist, ne, und dann natürlich auch viel geroleplayed hast und alles, ne, aber du hast einfach wirklich richtig viel Zeit da drin verbracht, so, was ja auch total cool sein kann, ne. Bei Aegon, da kannst du innerhalb von jetzt, wie gesagt, bei uns jetzt anderthalb Stunden, da kannst du irgendwie mit deinem Schiff irgendwie gefahren sind und hast schon auf der Schifffahrt was erlebt. So, dann fährt man auf eine Insel und fängt da an, mit irgendwie dem Volk oder den Leuten zu reden, die da leben, oder mit den Leuten, die da regieren. So, ne, dann
wurdet ihr verhaftet und eingesperrt.
Dann passiert was, dass du irgendwie ins Gefängnis musst. Ne? Dann brichst du da aus. Dann gibt's noch irgendwie einen Kampf in der Arena, und dann musst du noch irgendwie investigieren und irgendwie quasi rausfinden, was passiert ist. Und dann gibt's noch.
Du wirst nebenbei auch noch zum Champion der Insel ernannt.
Ja, genau. Das kann halt alles passieren. Und dann gibt's halt den großen Bosskampf, und dann zum Schluss geht's quasi mit dem Schiff wieder weg. Sondern das hast du alles erlebt innerhalb von 90 Minuten. Und ich kann mir selber nicht vorstellen, zumindest jetzt aufgrund meiner Erfahrung, die ich jetzt mit eben, ja, anderen Pen-and-Paper-Spielen gemacht habe, dass eben keine Erzählrollenspiele sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sowas innerhalb von 90 Minuten in so einem System wie Pathfinder oder D&D irgendwie abreißen kann.
Die arbeiten auch zu sehr auf Simulationsbasis. Ne? Ja. Monster of the Week vielleicht noch eher. Und sogar Monster of the Week ist im Vergleich zu Aegon ein Simulationsspiel irgendwo. Ja, schon. Viel mehr Zahlen und Mathe und bla. Das hast du da ja gar nicht mehr. Ja. Ne? Und das macht halt dieses Spiel so cool. Und das ist halt auch so, dass du einfach drei Inseln am Stück an einem Abend eigentlich durchballern kannst.
Ja.
Und was cool ist halt auch, dass du weißt, wann das Spiel zu Ende ist. weil diese Schicksalsskala bei deiner Figur sich halt füllt. Und wenn die voll ist, dann...
Irgendwann ist die Geschichte auserzählt.
Dann ist die Geschichte dieser Figur einfach zu Ende. So, ja. Ne? Oder sie kommen halt nach Hause. Oder sie sind tot. Ne? Und ich glaube, die coolste Mechanik, die ich gesehen habe, ist einmal pro, ich sag mal, Kampagne oder pro Odyssee, wenn eine Spielerin stirbt, haben die anderen die Möglichkeit, mit ihrem Boot den scheiß Styx runterzufahren und diese Seele da wieder rauszuprügeln. Erstmal schön Cerberus und Hades den Mittelfinger zu zeigen und sagen, nö, ist nicht tot. Wir nehmen den jetzt wieder mit und dann ist alles wieder gut. So. Das mag ich, das ist eine ganz coole Sache. Ja, also auf jeden Fall, Aegon, cooler Shit, wenn ihr mal einfach zwischendurch spielen wollt. Ich glaube, man kriegt das für 20 Euro. Und du hast alles, du kaufst keine Add-ons oder whatever, du brauchst kein D&D Beyond, wo du monatlich Geld zahlst. Das ist nur das Ding.
Irgendwelche Ausrüstungskarten oder sowas, ne?
Gar nichts,
Moves,
so, ne?
Skills.
Und das Coole ist, es ist irgendwie hackable, ne? Weil das Grundprinzip, natürlich ist das Spiel jetzt so gebaut, sag ich mal, für die griechische Antike. Du musst aber so gut wie gar nichts ändern und könntest so eine Wikinger-Story erzählen. Tausch die Namen der Götter aus, tausch die Namen der Figuren aus. Die Stats bleiben eh alle gleich. Die Story kann vom Ding auch genau gleich fast bleiben.
Schon, ja.
Da ist auch eine Anleitung drin, wie du das Ganze in Indien spielst. Irgendeine coole Story mit indischen Gottheiten. Da bin ich halt gar nicht drin.
Klingt aber spannend. So, krass,
ja.
Okay.
Dann gab es da auch eine Möglichkeit, dass du das Ding spielst in den, in dieser ganzen Dynasty Warriors Zeit, die drei Königreiche in China im Krieg waren und so ein Shit. Da hast du da auch so coole flügellose fliegende Drachen und hier und da und bla und whatever und alles ist ganz, ganz toll und I don't know, vielleicht kannst du Lü Bu treffen, coolen Shit.
Wer ist Lü Bu?
Lü Bu ist der Motherfucker der chinesischen Geschichte.
Sagt mir nichts.
Es gibt so eine Serie mit richtigen SchauspielerInnen, die riesengroß ist, die halt diese ganze, Zeitepoche, der Streit der drei Könige halt so, ne? Game of Thrones in China in echt, ne? Nur, dass die Geschichten irgendwann dolle geworden sind und es ist sehr romantisiert und dolle, ne?
Okay.
Aber das Grundprinzip ist halt, dass du, China war gedreiteilt, die haben sich alle auf die Fresse gehauen, dann am Ende gab es wieder ein Land. Ganz klein, ne? Und natürlich gab es Intrigen und hier und da und bla. Und der böse, böse Kaiser, der eigentlich gar nicht der Kaiser war, der hat aber den Kaiser, der irgendwie 11 oder 12 war, gekidnappt. Wie hieß er nochmal? Dong Zhao. Ich glaube, der hieß Dong Zhao. Der hat halt diesen Kaiser gekidnappt und der ist der Kaiser von China. Aber er ist richtig, richtig böse. Der war auch richtig böse anscheinend. Und dann haben sich halt so die Leute gegen ihn gewandt und dann gab es irgendwie so Adlige und hier und da und bla. So. Cao Cao zum Beispiel, der anyway, und seine Leibwache war Lü Bu, ja, und Lü Bu war ein ganz, ganz krasser Ficker, da konntest du nichts machen, ne? Die Storys sagen, Lü Bu konnte auf seinem Pferd Berge hochlaufen, weil er zu krass war und der hat auch eine 40.000 Mann starke Armee einfach alleine weggemacht, weil du kannst nichts tun gegen Lü Bu, es ging nicht, ne? Und der wurde dann nur besiegt, weil der eine Dude seine viel zu hübsche Tochter an den Kaiser gegeben hat, weil er wusste, Lü Bu würde sich in sie verlieben und der Kaiser auch und dadurch würden sie sich spalten.
Oh, okay.
Ja, ja.
Sowas halt China also und wir haben GCS. oder was?
Ja gut, da liegen ein paar tausend Jahre dazwischen. Wir hatten früher auch coole Dinge. Mir fällt gerade nichts. Was hatten wir? Wollen wir das? Müssen wir das?
Was wird, ich weiß nicht, du.
Wir wurden von den Römern unterdrückt. Hey, das ist doch auch cool.
Ja.
Und wir hatten Arminius, der den ganzen krassen, coolen Aufstand gemacht hat, der wilden Germanen oder whatever und sich gegen Rom geworfen hat und nicht verloren hat. Das ist auch cooler Shit. Ja, wir haben die Waschmaschine erfunden, glaube ich auch. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Könnt ihr googeln, dann stimmt das nicht. Behaupte ich jetzt einfach. Nee, aber wir haben auch irgendwie da so Kultur. Aber auf jeden Fall kannst du das von Dinger auch halt auch da spielen. Ne? Und
ja.
Ich hätte einfach niemals Lü Bu sagen dürfen, dann hätten wir dieses ganze China-Topic nicht aufgemacht. Da war ich auch ja viel zu tief drin irgendwann mal.
Es ist krasser Nerdshit.
Es ist krasser Nerdshit, so, ne? Genau. Auf jeden Fall cooler Shit, sehr wandelbar. Gönnt euch, wenn ihr Bock habt. Gibt's, glaube ich, nur auf Englisch, aber. Es ist auch kein Spiel der großen Worte.
Na, die Worte an sich sind schon groß.
Das stimmt.
Also ich muss wirklich sagen, das war schon, wie du da auch in der Spielleitung damit gearbeitet hast, das war schon, man hat sich schon abgeholt gefühlt. Ne? Du hast schon wirklich dann immer so steile Vorlagen so gegeben, so, ne? Und wer von euch fühlt sich berufen und jetzt hier, ne? Und wir, also, ja, wir. So, ne?
Und das Geile ist ja auch, dass ja du diese Epik in der Aufforderung, die ist ja gleich wie die Session startet damit, dass auf einer einsamen Klippe im Meer ein einzelner Baum steht mit einem einzigen Apfel. Und dann ging es dann schon los mit, wer fühlt sich berufen, diesen Apfel zu holen und bla bla bla. Aber es bleibt ja genauso gleich, als diese 300 Meter lange Schlange die Stadt verwüstet hat.
Ja, ja.
Alles ist episch. Ja, ja. Ja. Türen aufmachen, Äpfel holen und Monster töten. Gleiches Level. Also, wenn du die Eier hast, kannst du es machen. Oder nicht, du brauchst keine Eier, um Schlangen zu töten. Kenne ich mich nicht aus.
Ja.
Gut. Ich bin aber auch nicht so, ich würde auch, glaube ich, keine Schlange töten.
Nee, wenn es nicht sein muss, dann lässt man das. Jetzt haben wir das Glück, dass in Aegon die Stories irgendwie viele schon mit im Buch mit drin sind und ich glaube, man kann auch online welche noch nachlesen oder kaufen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wenn man jetzt selber an einer Session arbeitet, als Spielleitung zum Beispiel. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man denn ja so eine Session aufbauen kann, so oder ein Abenteuer aufbauen kann. Was bauen wir als nächstes?
Ja, nix. Get fucked. Schade.
Alles klar, das war's mit Rollen mit den Besten. Ist schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Das Einzige, was du machen kannst, ist, du gehst mit 10 Euro auf Fiverr und klickst auf eine dieser super suspekten Anzeigen, die sagen, ich mache dir eine krasse D&D-Story für 10 Euro.
Die auch nur copy-paste.
Das ist das Ding, ne? Wenn du jetzt hier deine Daddy-Zeit erstmal hast, ja,
ja,
droppe ich mal ein bisschen Geld auf Fiverr.
Ja, oder du lässt das.
Nee, aber nur so immer so 5 Euro und dann suche ich mir 3-4 Leute und gebe denen ein kleines bisschen Geld und will, dass die mir eine richtig krasse Story für 5E oder so machen.
Wobei, so kann man ja wirklich Content machen. Ne? Ich meine, wie viele Leute gibt es da draußen, die irgendwie sagen so, ey, ich habe mir irgendwie auf Fiverr dies und dies und dies bestellt für einmal für 5 Dollar, einmal für 50 und einmal für 500 und wir vergleichen jetzt mal, was da rauskam. So, ne?
Ich meine, ja, das ist ja auch schon 5. Content.
So, bei uns ist alles nur 5.
Genau. Außer ihr kauft mehr von unserem Merchandise, Patreon oder Ko-fi oder gebt uns die Sterne.
Ja.
Mir ist nämlich aufgefallen, das hat sich nicht geändert seit dem letzten Mal.
Doch, ich glaube, bei Spotify hat sich was getan.
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Ich behaupte einfach nein. Ihr könnt mir ja das Gegenteil beweisen, indem wir euch einfach noch mehr Sterne geben.
Ja, aber wenn ihr ein Würfelset kauft, dann könnten wir davon dreimal bei Fiverr für einen 5er einkaufen gehen wahrscheinlich.
Easy.
So.
Easy. Und dann kriegen wir auch bestimmt richtig, richtig gute, richtig guten Content. Nein, natürlich. Also was meinst du jetzt, was du brauchst? Du brauchst die Story, du musst die vorantreiben, du brauchst einen Plot, du brauchst Encounter wahrscheinlich.
Genau, Charaktere kommen ja meistens von den Spielenden selbst.
Ja, außer du machst vielleicht so vorgefertigte One-Shots. Da ist es manchmal easy, wenn du die Figuren mitbringst. Oder sowas wie Alien, wo die halt oft auch vorgeschrieben sind. Was ja auch nicht schlimm ist.
Überhaupt nicht,
nee. Wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das sogar richtig cool. Ja, du, dann musst du halt Stuff vorbereiten, ne? Und im Regelfall ist ja, also eine große Sache, die immer ganz oft diskutiert wird, unabhängig vom Spielsystem, ist halt Encounter-Design und Encounter-Balancing und solche Dinge, ne? Und dann gibt's da Riesenwissenschaften und wie berechnet man das Challenge-Rating und wann ist das richtig und wann ist das falsch und weiß ich nicht, was können 4 SpielerInnen mit Level 4 schaffen, wenn die im Durchschnitt so viel Geld haben, welche Monster darf ich benutzen, wann ist es unfair, wann ist das so einfach und bla, ne? Und da kannst du richtig viel lernen und Zeit reinstecken und du hast Excel-Tabellen, die dir voll helfen und ganz ehrlich, fuck it, brauchst du nicht. Richtige Zeitverschwendung meiner Meinung nach, so, weil du das Buch einfach, oder du nimmst dir Sachen als Inspiration und arbeitest selber, ne? Keiner hält dich davon ab, wenn du jetzt durch das Bestiary von irgendeinem Buch guckst, irgendeinem System, es ist voll egal, ne? Und da ist so das nice Monster, das du einfach richtig cool findest und du siehst, oh, Level 18, meine Gruppe ist Level 4, voll blöd, kann ich nicht spielen, das macht die sofort tot, wir müssen jetzt noch voll lange warten. Ja, oder nicht? Änder es ein bisschen ab, mach es schwächer als der kleine Cousin von diesem krassen Monster, whatever. Vielleicht ist es geschwächt durch irgendwas, ist verletzt oder mir ist ein Zauber auf dem drauf oder es ist nur eine Illusion, irgendwas, du kannst es ja trotzdem benutzen. Gönn dir, ne? Auch wichtig für die Leute in der Spielleitung, lasst euch nicht krass einschränken, weil Leute im Internet sagen, dass es wie ihr das Spiel spielen müsst. Müsst ihr halt überhaupt nicht. Vom Ding her könnt ihr 200 Sessions D&D machen und in jeder Folge gibt es den ehrwürdigen roten Drachen. Ist halt so, ist euer Spiel. Wenn ihr Spaß haben, macht das, ne? Könnt auch ein Call of Cthulhu Pulp spielen und jeden Tag Cthulhu auf die Fresse hauen. Wird vielleicht langweilig, aber wenn eure Gruppe das cool findet und auf... Ach, vielleicht ist es dann der Irwin auch so ein Ding wie bei den Dinos damals mit. Wir brauchen schon wieder einen neuen Cthulhu. Hast du das nicht gesehen?
Also
die mit dem Baby und diesem...
Also die Serie, die Dinos,
ja, die
hatten wir gesehen.
Timmy-Fernsehserie. Wo immer so ein großes Vieh kam, so ein Sumpfmonster hieß das. Und es hat dann diesen kleinen jungen Timmy gefressen. Und dann meinte der Moderator mal so, oh, wir brauchen mal wieder, oder es ist Zeit für einen neuen Timmy.
Ah, okay.
Und dann kam halt ein neuer Timmy und der wurde dann wieder gegessen und das war dann so.
Ich habe jetzt, sorry, ich bin nicht ganz mitgekommen. Ich habe gedacht, es gab eine Cthulhu-Referenz in die Dinos. So.
Nee, ich habe gerade versucht, witzig zu sein.
Ja, du, anyway. Ich kann das nicht. Also witzig sein ist für mich, kennst du ja, schwierig.
Also die Grundfrage ist ja, wie baut man einen Encounter? Ne? Da musst du halt, glaube ich, erstmal klar setzen, was ist denn jetzt ein Encounter? So, nicht viele Leute sagen halt, ein Encounter ist halt immer irgendwie eine Kampfherausforderung. Was oft so ist. Muss aber überhaupt nicht, ne? Weil ein Encounter kann eigentlich alles sein. Es ist halt eine Begegnung, die du irgendwie überkommen musst. Ne? Es ist irgendwas, was dir im Weg steht. So. Und das kannst du genauso literal nehmen. Ja, es kann eine fucking Mauer sein. Ein Berg oder ein Fluss. Ich weiß nicht, also ich glaube, man kann auch easy sagen, Encounters sind alles, wo du würfeln musst, damit es weitergeht, vielleicht. Und nicht mal das muss sein, ne?
Einfach eine Begegnung, irgendwie.
Ja, genau, es ist irgendein Ereignis, das potenziell das Vorankommen schwerer macht oder steuern könnte. So, das heißt, ein Encounter kann, auf der gleichen Stufe kannst du einen Encounter haben, wo du gegen Monsterkultist XY kämpfen musst, dann hast du einen Fight, ne? Genauso kann es aber auch sein, dass du mit einem Adeligen oder einem Diplomaten verhandeln musst. Oder es ist eine coole Kletteraktion in einem verlassenen Tempel, wo du so Uncharted-mäßig die Wände langrennen musst, um Dinge zu holen, ne? So, dann ist dein Gegner halt da, die Schwerkraft und die Mauern und whatever. Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig zu wissen, wie du das Engine-mäßig von den Systemen her baust. Also ein grobes Grundkonzept solltest du haben, wie funktioniert dieses Regelwerk, mit dem ich spiele. Das hilft. Ist immer gut, wenn du die Regeln kennst, bevor du sie kaputt machst.
Ja.
Ne? Und das mache ich ja auch immer so gerne. Nimmst diese Regeln, machst sie kaputt und biegst sie, sodass es für dich passt. Dass es immer noch irgendwie so im Kanon ist, wie das Spiel funktioniert. Aber wenn da tricky Bits drin sind, wo du denkst, oh, das ist voll kompliziert oder das macht das Spiel voll langsam, nimm es halt raus.
Mhm.
Würde ich halt sagen, weil Spielspaß sollte vorne stehen und nicht krasses Rules crunchen, außer du hast halt eine Gruppe oder du bist eine Person, der das sehr wichtig ist. Dann mach das. Aber ich nicht. So. War mal früher, da war mir das ganz wichtig. Da war ich so ein Regelanwalt, aber nee, Mann. Macht mehr Spaß, seitdem das nicht mehr so ist. Deswegen, ja, wie baut man sowas, Torge? Probier mal.
Das ist ja meine Frage an dich. Also, ich meine, in der letzten Folge fand ich das ja so angenehm, dass es da wirklich leicht zu verstehen war, dieses, in diesem Fall das modulare Abenteuer bauen. Ja. So, dass wir irgendwie da drei Teile haben und die definieren wir und die kann man aber eben auch theoretisch auch austauschen oder verschieben oder was auch immer.
Du kannst einen Encounter auch super modular bauen. Und ich würde sogar fast schon sagen, wenn du es machst, machst du dir selber das Spiel einfacher. Vielleicht ein kleines bisschen mehr Vorbereitungszeit oder ein bisschen mehr Hirnschmalz, was so Kreativität vielleicht angeht.
Mhm.
Aber du kannst einfacher, besser erzählen, finde ich. Ne? Wir geben jetzt so ein richtiges Standardding. Ne? Für 80% aller Rollenspielsysteme hast du immer irgendwie so Mufti-Viecher wie, keine Ahnung, Goblins, Kobolde, die Gänger in Cyberpunk, der Standardkultist in Call of Cthulhu oder, I don't know, diese coolen Helping Joes im Alien RPG, so Lowbob Kanonenfutter, Monster, Viecher.
Mobs, Creeps.
Ja, genau, einfach nur Creeps, die gefährlich sind durch Masse meistens. Ne? Und das ist immer ganz cool. Außer jetzt natürlich D&D sind die ersten drei Level immer richtig, ersten zwei Level immer ein bisschen blöd, weil du super mega schnell stirbst und nicht einfach einen Goblin critten kann, ist dir ja auch schon passiert.
Ja.
Ist nicht so cool. So, und du kannst diesen Encounter, du kannst jeden Encounter, also wirklich, das ist jetzt, du kannst eigentlich alles rein und raus packen und ändern, also was es an Mobs oder Creeps angeht, ne? Außer es ist wichtig, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, das Grundrezept, würde ich sagen, ist, du hast die Gruppe, du weißt, wie viele Leute in dieser Gruppe sind und was die können. Ne, ist immer gut, wenn du weißt, was die können, weil dann kannst du denen Dinge anbieten, die die lösen können. Und das motiviert die Leute.
Ne? Also wenn irgendwie, ja, die Jägerin was zum Jagen hat zum Beispiel. Oder ja, genau, die Diebin was zu klauen.
Und die Pyromanen können irgendwas anzünden. Ja. Ne, dann freuen die sich. Und wenn die Barbarin mal einen coolen Moment hat, wo sie mit ihrem Kopf eine Tür öffnet, dann ist das auch gut. So. Das heißt, du nimmst jetzt einfach Random Encounter, du hältst es ja schön simpel. Wir haben das Standardkonzept für ein Dungeon. Und ein Dungeon muss nicht immer nur irgendwie eine unterirdische Höhle oder whatever sein. Ich sage auch, man kann den D&D-Dungeon genauso bauen wie ein Cyberpunk-Dungeon. Es ist das Gleiche. Du begrenzt die Räumlichkeiten nur anders ein. Es muss halt keine Höhle sein oder so. Es kann eine Gasse sein mit hohen Wänden, weil du bist in Night City.
Oder ein Labyrinth.
Solche Dinge. Ne? Da kannst du durchdrehen. Bau dir ein Grundgerüst, wo du meinst, die sollen sich so und so bewegen. Du hast jetzt einen Encounter, du packst da 5 Mobs rein. Und dann guckst du, was passiert. So, ne? Und im Idealfall hast du einen coolen Kampf und am Ende gewinnt die Gruppe. So. Soll auch nicht zu lange dauern. Da gibt es auch Techniken, wie du Kämpfe beschleunigen kannst. Was zum Beispiel hilft, ist Initiative-Tracker, wenn du ein Lineal nimmst und Wäscheklammern und auf die Wäscheklammern schreibst du die Namen der SpielerInnen und der Mobs, dann kannst du es immer so nach links schieben.
Ja.
Dann weiß ich immer jemand, wann er dran ist. Wenn du es dir selber zutraust, ehrlich mit dir selber zu sein in der Spielleitung, kannst du auch pre-rollen. Du würfelst die Attacken und die Defensiv-Modifier der Figuren, die du spielst, schon 1-2 Tage vor und schreibst sie dir auf.
Also und wozu sollte man das machen?
Da musst du nicht mehr würfeln, wenn es soweit ist. Du kannst direkt sagen, der Goblin trifft nicht, der macht das.
Okay, einfach um seine Session so zu preppen und das dann.
Ja, kann man machen. Gibt Leute, okay, die benutzen das. Kann sich nur für SpielerInnen oft gamey anfühlen, weil sie nicht dabei sind, wie der Würfel fällt.
Ja, also wie gesagt, auch wenn das irgendwie eine gängige Methode ist, cool, so, ne? Aber ich fühle das jetzt gerade auch nicht so wirklich. Also, weil das fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn quasi der eine Teil eben ja vor 2 Tagen gekämpft hat und der andere kämpft dann jetzt in der Gegenwart. So, und du.
Ja, ich bin da auch, ich feiere das nicht, also, ich verstehe, warum man es macht, aber ja, ich nutze es sehr, sehr, sehr selten. Gab schon mal Sachen, wo das cool funktionieren kann, ja. Anyway, du hast jetzt diese Mobs, die kämpfen dagegen, es passieren Dinge, bla bla, es dauert ein bisschen, Kämpfe dauern ja immer etwas, wenn du eine Battlemap benutzt, dauert es meistens etwas länger. SpielerInnen wissen vielleicht nicht genau, wie sind die Regeln, was kann meine Figur, wie funktioniert dieser Zauber. Dann erklärst du, ne? dann chillst du halt auch, du nutzt auch diese Zeit, um, du hörst oft an den Fragen der SpielerInnen, was sie vorhaben werden.
Mhm.
Ne? Nichts ist eine größere Red Flag als ein Raum voll mit brennbaren Sachen und der eine, der Magier oder die Magierin in der Gruppe sagt so, wie ist das nochmal mit Flamme erzeugen? Ne? Da geht dir im Hinterkopf schon mal an, okay, shit.
Ja, ja.
Dinge könnten passieren. Ne? Oder auch nie gut in wichtigen Diskussionen, wenn die Barbarin sagt, hab ich noch eine Runde Rage heute? Dann weißt du schon, okay, das geht schon mal in eine Richtung, auch wenn du, Anyway, du hast die Mobs, die kämpfen, cool. Und jetzt kommt modulares Easy Design. Ja? Dein erstes Modul ist dieser Encounter, wie er ist. Und wenn alles so läuft, wie du es willst, dann änderst du nichts. Chillo. Wenn du merkst, die Leute haben Spaß, lass machen. Richtig geil. Ne? Kann natürlich sein, dass die Leute einfach rumkritten wie blöd und diese Mobs einfach umfallen. Ne? Dann kannst du einfach dir schon eine Verstärkung vorbereitet haben oder eine Änderung im Gebiet, die dafür sorgt, dass das noch ein bisschen rausgezögert wird. Ne? Klassiker ist, einer der Mob macht irgendwie einen Alarm an, Türen gehen auf, es kommen neue Creeps. Oder es haben sich schon Creeps da versteckt. Oder, das ist tricky, weil das auch gerade in Fantasy-Sachen oder in Cyberpunk auch, das kann richtig fies sein. Du änderst das Terrain so, dass du nicht mehr diesen Standard-Battle-Map-Kampf hast. Denn was ist, wenn 3 der Creeps Bögen oder Gewehre haben und sie sind an einem hohen Ort, wo du im Nahkampf nicht mehr hinkommst? Dann haben sie A, ja, okay, ne, Bonus-Modifier, weil sie von oben nach unten angreifen. Und B kann vielleicht nur die Hälfte der Party dahin. Kann fies sein. Oder wenn du Sachen gibst, die aktiv die Party einschränken. Ne? Du hast schon wieder diese Mobs, das sind die gleichen Mobs wie vorher, die haben die gleichen Stats. 3 von denen haben aber jetzt auch noch Netze. Und dadurch zwingst du halt Figuren einen Stärkewurf vielleicht zu machen. Ne? Und die können sich dann vielleicht für eine Runde nicht bewegen. So, dadurch wird der Kampf ein bisschen tricky.
Mhm.
Ne? Auf der anderen Seite, genauso kannst du den Kampf leichter machen, wenn du merkst, fuck, die kriegen ja voll aufs Maul, ne? Einfachste Weg ist, die vorbereitete Verstärkung, die spielst du gar nicht. So, ich bin immer ganz, ganz vorsichtig mit so Deus Ex Machina Sachen, wo dann die Tür aufgeht und der krasse Paladin reinkommt und rettet alle, weil das ist richtig blöd, finde ich. Das kann mal sein für die Story. Ja. Aber wenn das regelmäßig kommt, dann fühlst du dich auch nicht mehr wie eine Heldin in deiner Figur, sondern so, mir wird ja die ganze Zeit geholfen. Das hier ist der Held. Lass den doch die Quest machen.
So. Ja, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie vielleicht, um irgendwie einen coolen NPC irgendwie so vorzustellen oder dem man vielleicht mal irgendwie begegnet ist und der kommt dann wieder und rettet einen in letzter Sekunde oder ja, kann alles mögliche irgendwie passieren. Ja, oder es kommt irgendwie ein Rivale, der dann irgendwie dazustößt irgendwie oder sowas, was ja auch passieren kann. Finde ich, gibt schon, ja, so finde ich ein interessanter Denkanstoß, das auch kreativ anzugehen und zu sagen so, okay, was mache ich, wenn es irgendwie glatt läuft und was mache ich, wenn es vielleicht nicht ganz glatt läuft? Wie kann ich nochmal nachhelfen? In welche Richtung muss ich mich vielleicht noch ein bisschen nachjustieren?
Absolut, ja. Und also Encounter bauen ist an sich einfach, ne? Wenn du dir selber auch Freiheiten erlaubst, dass du vielleicht mal Mobs nimmst, die eigentlich zu stark sind, aber du änderst die, weil die einfach so cool ins Setting passen. Ne? Und da musst du doch aufpassen, ich habe das oft mitbekommen, dass Leute einfach nur levelpassende Monster aus dem Bestiary zum Beispiel nehmen, weil die halt gerade levelpassend sind. Und du hast dann irgendwelche Wasserechsen in der Pyramide, weil hier gibt es zwar kein Wasser und die passen ja auch überhaupt nicht her, aber die sind Level 4.
Ja.
So, das ist fair für euch, ne? Ja. Und das ist halt so richtig Immersion kaputt. Das ist doof, ne? Ich mag das auch nicht, also ich würde das nicht mehr tun, früher habe ich das auch gemacht, dass ich so Kampf-NSCs ewig lange vorbereitet habe, dass ich geguckt habe, welche Ausrüstung haben die, dass die Talente und Feeds haben, die vielleicht einen von euch ein bisschen countern und hier und da und bla. Und dann habe ich 3 Stunden Arbeit in die Figur gesteckt, die ihr kurz wegklatscht. Und dann ist es so, halt nicht so,
ja,
nicht so worth it, ne? Daher halt das einfach simpel und hab immer so 2 Notfalltüren vorbereitet. Ne? Einmal für ist es zu einfach und einmal für ist es zu schwer und passt das an. Und damit kannst du dann eigentlich eine ganz coole, einfach bei einem Kampf, kannst eine ganz coole Kampfgeschichte erzählen. Ne? Das kannst du auch bei Dialogen machen, jetzt eben mit diesen Adeligen. Wenn du merkst, oh, die verkacken ihre Würfe total, das ist richtig, richtig schlecht. Vielleicht ist da doch noch jemand, der Hinweise geben kann oder wenn es darum geht, dass du jemanden von irgendwas überzeugen musst und er sagt, nein, das stimmt nicht, vielleicht hat ja jemand in der Gruppe aber doch irgendwie einen Beweis, wo du sie jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen mit dem Gesicht reindrückst oder ja, keine Ahnung. Cyberpunk, jemand kriegt eine Textnachricht. Bumm. Dass du einfach da diese Möglichkeiten hast, das dann doch nochmal einfacher zu machen, weil wir wollen ja auch, ne, immer wieder zurückdenken, wir wollen immer Failing Forward benutzen. Egal was passiert, wir lassen das Spiel nicht stoppen, weil ein Wurf blöd war. Ja, die Tür wird aufgehen. Was bringt es dir, wenn du einen Dungeon baust und die Leute kommen nicht rein? Das ist doch richtig blöd. So.
Und du willst ja auch einen Fortschritt haben. Du willst ja auch, wenn du spielst, ne, dann willst du ja auch irgendwie ja weiterkommen in der Geschichte und in der auch in der Geschichte deiner Charaktere und so. Ne? Du willst dich ja selber weiterentwickeln. Das ist ja auch immer der Ansporn, irgendwie, keine Ahnung, Erfahrungspunkte zu sammeln und Loot zu sammeln und so sich selber dazu verbessern und dann natürlich irgendwie in der Geschichte und der Story weiterzukommen. Klar, das ist ja eine der Hauptmotivationen, um sowas mitzuspielen teilweise.
Ja, ist ja so, ne? Und halt der Spaß. So.
Ja, ja. Der ist manchmal auch ganz wichtig.
Ja, genau, deswegen Failing Forward, ne? Also viele Leute, die jetzt nicht mehr wissen, was das war, Failing Forward, das Prinzip ist, dass wenn ein Wurf schief geht, das Spiel trotzdem weiterläuft, ja? Und da ist eigentlich das gängige Beispiel immer halt die Tür. Du musst eine 10 würfeln, damit sie aufgeht, aber es wurde eine 8 gewürfelt. Ja. Jetzt ist die Tür zu, die Session ist zu Ende, die Leute kommen nicht weiter, bis nächste Woche. Ist halt kacke. So, die Tür geht trotzdem auf, vielleicht geht sie kaputt und es ist mega laut, es wird ein Alarm ausgelöst, jemand verletzt sich, bla bla bla. Das Spiel geht halt weiter, nur vielleicht mit einer kleinen Konsequenz. So, weil du willst ja immer noch differenzieren können zwischen, das war ein guter Erfolg und alles ist nice und hat zwar geklappt, aber irgendwas ist. Und irgendwie erzeugt das auch wieder cooles Drama, ne? Und coole Interaktion, so wie du machst die Tür auf und es geht ein Alarm los, ändert ja auch die Grundstimmung jetzt ganz krass, ne? Genau, aber wie gesagt, jetzt wieder zurück, wie bauen wir Encounter? Wir bauen Encounter, wie wir wollen. Das ist es halt, ne? Und wir passen im Notfall ein paar Regeln an und wir ändern ein paar Stats und wir nehmen vielleicht eine Fähigkeit raus, weil die zu krass ist oder weil die nicht passt, ne? Und geben den SpielerInnen coole Herausforderungen, die ja doch irgendwie zu ihren Figuren passen. Sowas wie, I don't know, wenn niemand eine magische Waffe hat, aber du droppst einen Golem, ist das richtig blöd, weil keiner kann dem was tun. Auch wenn er auf deinem Level ist. Aber wenn du seine Magic Armor nicht bypassen kannst, machst du Zero Damage die ganze Zeit. Das ist super frustrierend. Da hast du doch auch keinen Spaß in der Spielleitung, weil du eh weißt, Und es ist halt ja auch so, dass Leute eher dazu neigen, nicht wegzulaufen.
Ja, selten. So, manchmal sollte man das, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es auch schon einige Situationen gab, in die ich reingelaufen bin, in die ich lieber hätte nicht reinlaufen sollen. Aber klar, eigentlich hat man auch einfach ist einfach die Motivation. Du willst dann auch das erkunden, was dann da ist. Und du willst ja auch dann das spielen, was da ist.
Voll, ne? Und manchmal ist es auch vielleicht einfach von der Spielleitungsseite schlecht kommuniziert, dass du gar nicht wusstest, oh, das ist jetzt nicht der Weg, den ich gehen musste.
Also ja, wie gesagt, war für mich auf jeden Fall ein klassisches Ding, dass ich halt am Anfang das manchmal nicht so geahnt habe. Weil ich habe immer so gedacht, so hey, du gibst einem hier so viele Optionen, so dann hast du bestimmt auch irgendwie überall für was vorbereitet, für jede Richtung und dann muss das auch alles erkundet werden, weil da hast du ja irgendwie Mühe reingesteckt. Das war so meine damals Denke, sowas. Und mittlerweile weiß ich, modulares Abenteuerdesign. Wieder Full Circle an der Stelle so.
Wir machen alles modular, ne? Und das ist auch bei diesen Encounter, ne? Du hast den ersten Encounter, er war zu leicht, den zweiten, den du vorbereitet hast, machst du automatisch in dem Moment schwerer und setzt ihn irgendwo dahinter.
Ja.
Wenn der erste total schwer war und die haben keine Ressourcen mehr und alle sind schwach und verletzt, lässt du ihn raus. Spiel soll weitergehen, ja. Und die meisten Leute haben ja auch keinen Bock auf 4-5 Stunden lang am Stück würfeln und einen Kampf machen und ich stelle mich hier hin und wie weit kann ich nochmal laufen? Wie funktioniert nochmal Feuerball? So, wie kann man nochmal nachladen? Zählt der als untot? I don't know. So, macht natürlich Spaß, aber irgendwann halt auch nicht. Irgendwann merkst du ja auch selber, auch in der Spielleitung, auch als Spielerin, dass die ganze Zeit nur auf Battlemap gucken und schieben, macht er auch irgendwie ein Taktikspiel aus dem Ganzen und dann ist auch das Rollenspiel irgendwie im Hintergrund, ne?
Ja.
So, dann, I don't know, wir spielen halt nicht Wargames gerade, manchmal, aber nicht im Hauptfokus. Daher, wir machen alles modular. Wir bauen die Session modular, wir machen die Abenteuer modular, wir machen die Encounter modular und unseren Plot machen wir auch modular. Da kommen wir dann in einer anderen Folge auch noch zwischen. Und irgendwann werdet ihr merken, das ist einfach alles nur ein riesengroßer Haufen aus Lego-Steinen. Ihr müsst einfach wissen, wann ihr welche davon rauszieht und sie den SpielerInnen zeigt.
Ganz genau wie dieser Podcast, der irgendwie auch modular ist. Ne? Ich meine, wir fangen an mit dem Intro meistens irgendwie, dann gucken wir, was irgendwie an krassen Nerdshit irgendwie so thematisch reinpasst, versuchen natürlich das Hauptthema Pen and Paper mit unterzubringen und über Sachen zu reden, so wie wir heute über Aegon gesprochen haben oder über das Encounter-Design und eher auch die Herangehensweise, wie man daran geht. Und ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, Flo.
Ich glaube auch, aber mir ist auch ganz Wichtiges eingefallen.
Natürlich ist dir was Wichtiges eingefallen, weil ich das Outro einleiten wollte und dir fällt immer dann was Wichtiges ein.
Das ist immer so. Aber das ist mir echt wichtig, das ist mir richtig oft aufgefallen, da habe ich mich früher auch selber bei erwischt, ja. Wenn du einen Encounter baust und der Encounter passiert und es wird gekämpft, dann kämpfst du ja so lange, bis die alle da tot am Boden liegen, ne?
Meistens.
Ja, aber was ist das für ein Bullshit, ne? Im Regelfall haben die Figuren, die da unterwegs sind, eine Intelligenzscore von irgendwas, so, ne? Und wenn das jetzt nicht irgendwelche wilden Tiere sind, irgendwelche Skorpione oder irgendwelche Zombies, ist es auch coole Befriedigung für die Gruppe, dass sie merken, wir haben die Hälfte von denen weggemacht, der Rest läuft weg oder der ergibt sich oder irgendwas, ne? Das ist nachvollziehbares organisches Verhalten und weil wenn du nur dieses Umkloppen machst, dann reduzierst du diese Viecher auf so XP-Pinatas.
Ja, es ist ne? ja auch, ich meine, das ist ja auch was, also ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Und ich weiß auch, dass es sicherlich dann ein total cooles Spiel ist, wenn du eben genau das so hast, ne? Also dass du da irgendwie merkst, okay, die Leute verziehen sich jetzt, weil die merken, die haben keine Chance, so, weil es irgendwie smart ist, so zu reagieren in Wirklichkeit. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, John Wick gucken oder sowas, dass dann da auch, ja, die Leute auch versuchen, Keanu Reeves zu killen, auch wenn die wissen, der hat gerade eben schon 35 von meinen Kollegen hier umgebracht. Warum? Also ich bin jetzt derjenige, der ihn aufhalten kann. So, auch Bullshit. So.
Challenge an die Community. Baut uns doch mal auf Instagram oder Discord. Sag uns mal den Bild in 5e von John Wick. Was für ein Charakter ist John Wick in 5e? Ja. Und dann noch der kleine, das ist nochmal ein smarter, kleiner GM-Pro-Tipp, so Salz obendrauf. Ja. Hitpoints muss man nicht nur als Hitpoints betrachten. Auch wieder systemunabhängig. Funktioniert genauso. Ich glaube, das Grundprinzip kenne ich aus dem 40k RPG Deathwatch. Kann man super benutzen in D&D, Call of Cthulhu, whatever. Call of Cthulhu eher nicht, das geht da hinten los, außer du spielst Pulp. Der Kobold hat 12 Hitpoints, ja. Und du haust ihn, er verliert 5. Und dann haust du ihn, er verliert 3. Und dann nochmal 4. Und dann ist er tot.
Ja.
Was ist aber, wenn der Kobold 12 Hitpoints hat, aber es ist nicht ein Kobold, es sind 12 Kobolde, die in einer Entity sind, gegen die du kämpfst. Sie benutzen den gleichen Spot auf der Battlemap.
Ja.
Na, also im 40k-RPG von Fantasy Flight Games nennt man das Horden-Design. Es ändert sich eigentlich nichts an den Regeln, wie du diesen Kampf jetzt machst. Ne? Es ist eigentlich nur die Beschreibung, die du änderst. Und das macht einen ganz, ganz krassen Unterschied. Ja? Weil wenn du dir vorstellst, du kämpfst jetzt 3 gegen 3, also 3 SpielerInnen gegen 3 Kobolde, man sticht sich irgendwie 5, 6 Mal in den Bauch und irgendwann fällt dir einer um, weil Early-Kämpfe sind kacke.
Ja.
Da kann keiner was und so. Ne? Aber wie krass geht dieses Epic-Level hoch, wenn du sagst, ja, ich habe gerade nur 2 Damage gewürfelt, aber auch 2 von denen sind down.
Ja, jetzt für, ich habe ja, darauf geht's ein bisschen aus. Okay,
ja, genau,
jetzt
check ich's. Mhm. Das heißt, jeder Hitpoint bei so Mobs spiegelt einen Creep halt wieder.
Ja.
Das kann man ganz cool einbauen. Das ist, finde ich, motiviert SpielerInnen auch immer ganz, ganz cool, wenn du jetzt schon 5, 6 Sessions gespielt hast und die Kämpfe werden immer schwerer und die Leute leveln und werden stärker und die Kämpfe werden immer schwerer. Und dann kämpfst du gegen irgendwas, was du vor 3, 4 Sessions schon mal hattest. Und dann machst du es jetzt einfach krass platt.
Ja.
Ja, und dann merken die SpielerInnen dahinter auch nochmal so, okay, wir haben eine Curve.
Ja.
Krass, sind wir gut gerade. Ne? Das motiviert, da hast du Bock drauf, ja. Und weißt du, wie du das machst? Indem du den ganzen Scheiß modular baust.
Und damit haben wir es.
Damit haben wir es. Also Hände waschen, Handy desinfizieren, Sterne, Apple Reviews, Ko-fi, Patreon, Merchandise, Bam, Werbung, dies, das. Und nächste Woche mal gucken, ob Torge dabei ist. Ansonsten, ich habe bereits Ersatz-Torge. Der ist bereit. Den habe ich in so einer Kiste bei mir eingesperrt. Ja? Den fütter ich jeden Tag mit den Essensresten, die wir gerade so haben. Und der greift immer so ganz gierig nach dem Mikrofon. Der hat Bock.
Das ist ja also wirklich das ein bisschen Ulkige gerade. Ne? Ich sage immer in jedem Outro von Rollen mit dem Besten, sage ich bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge. Ja, bald vielleicht Babyurlaub und dann vielleicht Rollen mit dem Besten 1, 2 Folgen ohne mich. So, von daher, vielleicht hören wir uns nächste Woche.
Und
vielleicht
dafür mit richtig schlechtem Schnitt, nicht so gutem Sound. Und ich werde über alle Sachen reden, über die ich nicht reden kann, wenn du dabei bist. Und das Erste, was ich droppen werde, ist, da informiere ich mich auch drüber, ja. Ein gutes Rezept für eine Pizza Hawaii.
Mal gucken, ob Rollen mit dem Besten danach mein Babyurlaub vorbei ist.
Und ich werde vielleicht so 10 Käsesorten ranken und erklären, warum die besser sind als Mozzarella.
Das ist, mach was du willst. Bis nächste Woche, Leute, vielleicht. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann.
Kommt nice und modular durch die Woche.
Tschüss.
Ciao.